Und dazu begrüßt sie Katrin Wenzel. Ich freue mich auf eine halbe Stunde mit dem Schriftsteller Eugen Ruge, der nach den Zeiten des abnehmenden Lichts mit seinem Roman Metropol ein weiteres Kapitel seiner eigenen Familiengeschichte erkundet. Guten Abend, Eugen Ruge.
Guten Abend.
Charlotte und Wilhelm, die Großmutter und ihr Lebensgefährte, das sind für die Leser der Zeiten des abnehmenden Lichts alte Bekannte. Würden Sie Metropol eigentlich selbst als Teil 2 Ihrer Familiengeschichte bezeichnen? In welchem Verhältnis stehen die beiden Bücher zueinander?
Man könnte auch sagen, es ist Teil 1 der Familiengeschichte. Die Entstehung ist natürlich genau umgekehrt. Das liegt einfach daran, dass ich die Geschichte meiner Großmutter in Moskau der 30er Jahre, einfach nicht hineinbekommen habe in die Zeiten des abnehmenden Lichts. Ich wollte eigentlich eine komplette Familiengeschichte abliefern und habe dann einfach beim Arbeiten gemerkt, dass das Ding zu groß ist.
Sie selbst, Eugen Ruge, Sie sind 1954 geboren in einem Dorf im Ural, in das Ihr Vater, nachdem er aus dem Straflager entlassen worden war, verbannt wurde. Sie waren 2 Jahre alt, als Sie mit Ihren Eltern in die DDR ausreisen konnten. Sie haben Ihre Großmutter Charlotte, wie sie im Roman heißt, aus familiärer Nähe kennengelernt. Sie waren über 30, als sie starb. Gab es niemals einen Hinweis darauf, dass sich hinter der Geschichte der mexikanischen Großmutter noch eben eine andere verbirgt, eine, die ins Moskau des großen Terrors, der stalinistischen Säuberungen führt?
Doch, es gab 3 ganz winzige Hinweise, die ich auch im Buch beschreibe und deswegen jetzt nicht vorwegnehme. Aber vor allen Dingen gab es die Erzählung meines Vaters. Mein Vater war ja auch zu der Zeit in Moskau in den 30er Jahren und hat also die Geschichte meiner Großmutter, die Geschichte, die ich hier erzähle, aus der Ferne miterlebt. Allerdings hat mein Vater auch nicht alles gewusst. Die Großmutter hat auch mit ihm darüber offenbar nicht gesprochen. Und einige seiner Vermutungen waren auch nicht ganz richtig. Das hat sich erst erschlossen für mich alles, als ich also auf die Akte meiner Großmutter stieß.
Nach der Lektüre Ihres Vorgängerromans in Zeiten des abnehmenden Lichts musste man den Eindruck haben, dass eben große Teile Ihrer Familiengeschichte erzählt seien, zum Beispiel eben, dass Charlotte und Wilhelm die Jahre der Nazi-Herrschaft im mexikanischen Exil verbracht haben, überlebt haben. Doch Charlotte ist zusammen mit Wilhelm vor den Nazis aus Deutschland zunächst in die Sowjetunion geflohen und hat für die OMS, also den Geheimdienst der Internationalen Vereinigung der Kommunistischen Parteien, gearbeitet. Das belegen Dokumente, die zum Teil auch in ihrem Buch abgedruckt sind. Ihr Roman Eugen Ruge setzt ein, als Charlotte und Wilhelm während eines Urlaubs in Jalta in der Zeitung lesen, dass der Historiker Alexander Emil gestanden habe, an einem Mordkomplott gegen Stalin beteiligt gewesen zu sein. Das ist der Beginn des ersten großen Moskauer Schauprozesses in der Ära Stalin. Charlotte und Wilhelm wissen sofort, dass ihre Bekanntschaft mit Emil zu einem Problem werden wird. Warum ist das so klar?
Naja, Wilhelm ist das sofort klar. Charlotte glaubt ja zunächst, dass es vielleicht nicht so schlimm sein wird. Es war ja der erste Schauprozess. Der erste dieser Art jedenfalls. Allerdings war das Klima natürlich schon vorher schwierig. Parteisäuberungen, Überprüfungen, Kommissionen und so weiter gab es also auch schon eine ganze Menge. Und ja, das war sicherlich so, dass sie sofort gespürt hat, dass die Bekanntschaft mit einem Volksfeind, von dem sich dann kurze Zeit später herausstellt, dass er gesteht, und dass er dann auch tatsächlich erschossen wird, das sind ja nochmal weitere Fakten, nicht? Dass das natürlich ein Problem ist. Nicht? Aber es beginnt schon damit, dass Charlotte eher zweifelt, eher Fragen stellt und nach er versucht, dieser Zweifel Herr zu werden, diese Zweifel zu ersticken in sich. Ja, sowas.
Ein aus meiner Sicht ganz großes Thema Ihres Romans, das ist die schreiende Diskrepanz von persönlichem Wissen, persönlicher Erfahrung zu ideologischen, zu parteipolitischen Vorgaben. Und die Charlotte Ihres Romans ist zwar die wichtigste, aber längst nicht die einzige Figur der Versuchsanordnung, mit der Sie dieses grausame Dilemma ergründen. Charlotte, die deutsche Kommunistin, ist in die Sowjetunion gekommen um gegen die Nazis und für eine bessere Welt zu kämpfen. Und durch die Augen dieser Charlotte lernen wir das Moskau der Stalinzeit kennen. Wir begleiten Charlotte auf ihren Wegen durch die Stadt, die damals 1936, 37 einerseits auf dem Weg zu der internationalen Metropole ist, die Stalin um jeden Preis erstehen lassen will, und auf der anderen Seite vieles von dem zeigt, was vom alten Russland längst nicht in der neuen Zeit angekommen ist. Charlotte sieht das alles, sieht den Widerspruch, nimmt die alltäglichen Absurditäten wahr. Aber was macht sie damit? Wie schafft sie es, die Gebote ihres Glaubens und die Wahrnehmungen ihres Alltags in all ihrer Widersprüchlichkeit auszuhalten?
Ja, zum einen macht sie natürlich das, was wir, glaube ich, alle tun, in mehr oder weniger starkem Maße. Wir passen uns die Wirklichkeit und die Wahrnehmung an, nicht? Wir schummeln ein wenig. Wir nehmen vor allen Dingen das wahr, was wir wahrnehmen wollen, und wir blenden das eher aus, was wir nicht wahrnehmen wollen. Aber dann geht es natürlich weiter unter diesen wirklich extremen Bedingungen einer, ich würde sagen, einer paranoiden Bekenntniskultur, sowas ähnliches ist der Stalinismus wahrscheinlich. Da geht es dann schon auch um, ja, um sowas, um Anpassung durch Annahme der eigenen Schuld, nicht? Am Ende bleibt hier nichts anderes übrig, als alle diese Zweifel und auch diese Schummeleien, die sie begeht, als Schuld aufzufassen. So ähnlich wie man das vielleicht als Gläubiger tut. Man ist ja immer sündig, nicht? Als gläubiger Mensch, weil man dem Ideal, das von einem verlangt wird, ja im Grunde nie vollständig gerecht wird, nicht?
Charlotte verfolgt also, wenn auch sehr mühsam, eine Strategie, die die Wahrnehmung des Zweifels in sich beerdigt, so wie die Abwehrkräfte eines zwar nicht körpereigenen, aber dafür geisteseigenen Immunsystems mit störenden Erregern umgehen würde. Eine weitere Probandin ihrer Erkundung, Eugen Ruge, das ist die überzeugte Klassenkämpferin und Spionin Hilde Thal, eine langjährige kommunistische Aktivistin. Wie würden Sie die Handlungsmuster skizzieren, mit deren Hilfe Sie, diese Hilde Thal, mit dem Sprengstoff von Erfahrungen umgeht?
Ja, für Hilde ist es natürlich noch sehr viel schwerer als für Charlotte, weil der Einsatz noch sehr viel größer ist, nicht? Sie ist ja eine, nur so jung wie sie ist, ist sie im Grunde schon eine alte Revolutionärin. Und hat, wie sie ja dann, wie er dann auch zum Vorschein kommt, hat nicht nur wirklich mit der Waffe in der Hand gekämpft, hat also Menschen getötet, hat also alle möglichen Dinge gemacht, die wirklich auch, ja, sehr schwer wahrscheinlich zu verdrängen und zu verarbeiten sind. Und das trägt sie natürlich alles mit sich rum. Und das müsste ja dann alles umsonst gewesen sein, nicht? Also das ist für sie deswegen noch viel schwerer als für Charlotte, das also auszuhalten. Ja, und der Ausweg, den sie findet, der ist ein sehr typischer, glaube ich, für die Zeit, für viele Kommunisten zu dieser Zeit. Sie redet sich im Grunde ein, ja, dass Stalin von alledem eigentlich nichts wissen kann, dass Stalin davon nichts wissen kann, von diesen ganzen Morden, und dass offenbar das NKWD, also der Inlandsgeheimdienst der Sowjetunion, diese ganze Kampagne veranstaltet, weil er in irgendeiner Weise vom Klassenfeind besetzt ist. Und wenn man das liest, das hoffe ich jedenfalls, dann klingt das gar nicht so verrückt, wie es vielleicht jetzt klingt. Denn es gibt tatsächlich eine ganze Menge Anhaltspunkte dafür. Und wenn man das alles so zusammensetzt, wenn man die richtigen Dinge betont, die anderen verdrängt, dann wird daraus eine plausible Theorie. Und dieser Theorie hängt die Hilde Thal eben an. Bis zum Wahnsinn eigentlich.
Und eine dritte Hauptfigur in ihrem Roman Metropol will ich noch erwähnen, Eugen Ruge, Wassili Wassiljewitsch Ulrich. Er ist der oberste Militärrichter der UdSSR und unterschreibt die erpressten Urteile der Schauprozesse. Ausgerechnet ihm gestehen sie ein wirklich entscheidendes Maß an illusionslosem Durchblick, ja an Reflexion zu, nämlich seinen Ulrichismus samt seines Kernsatzes: Die Menschen glauben das, was sie glauben wollen. Man muss ihnen Fakten liefern, man kann sie widerlegen, es hilft nichts. Sie glauben, was sie glauben wollen. Was hat sie bewogen, gerade diesem Funktionär, diesem wichtigen Transmissionsriemen in Stalins Terrormaschinerie, diese entscheidenden Einsichten zuzuordnen?
Naja, zum einen ist es ja so, er ist ja auf eine bestimmte Weise auch verrückt oder wird verrückt, nämlich dadurch, dass er am Ende eigentlich zu der Einsicht kommt, er, der immerhin in anderthalb Jahren 30.000 Todesurteile unterschreibt, er sei der einzige moralische Mensch in Moskau, so was ungefähr, kommt ja am Ende raus. Aber tatsächlich, ja, ich habe ihm diese Erkenntnis in den Mund gelegt. Das hat wahrscheinlich zwei Gründe, wenn nicht mehr. Ein Grund liegt unmittelbar in der Handlung des Romans. Da geht es nämlich um Feuchtwanger. Feuchtwanger, das muss ich jetzt kurz erklären, hat tatsächlich zufälligerweise übrigens im Zimmer neben meiner Großmutter gewohnt bei seiner Reise in die Sowjetunion. Und bei dieser Reise war er auch Zeuge des zweiten Prozesses. Und hat da drin gesessen, hat sich das angeguckt und befand das für gut und für richtig. Und dieser Wassili Wassiljewitsch Ulrich, der irgendwie so eine, wie soll man sagen, so eine bäuerische Schlauheit schon irgendwie an sich hat, der ist Vorsitzender Richter dieser Prozesse und der fragt sich immer, wie kann denn die ganze Welt diesen Quatsch glauben, den wir hier machen? Da passieren lauter Pannen, die sind übrigens alle, auch die Pannen, die ich schildere, die sind tatsächlich historisch. Und dieser Mann fragt sich nur immer, wie das kann doch nicht sein, dass die Menschheit uns das glaubt. Und dann liest er am nächsten Tag den Artikel in der Pravda von Feuchtwanger, wo dann drin steht, naja, diese Prozesse, das scheint ja doch, werden mit großer Sorgfalt durchgeführt. Es sind noch ein paar Fragen offen, aber so im Großen und Ganzen haut das schon alles hin. Und das verhilft diesem dumpfen Menschen zu einer Erkenntnis, die er in diesem relativ simplen Satz zusammenfasst. Offenbar ist es völlig egal, was wir hier machen. Die Menschen glauben das, was sie glauben wollen, nicht? Und die zweite, der zweite Grund, wenn Sie so wollen, so ein literarisch-ästhetischer Grund, warum mir das gefallen hat, ihm das in den Mund zu legen, ja, weil das verfremdet diese Erkenntnis so. Das ist nicht der Autor, der da spricht, sondern irgendwie ist es ausgerechnet die fieseste Gestalt im Buch, die dann auf so eine verkürzte und vielleicht etwas zu simple Weise, aber auf so eine verkürzte, simple Weise eben die Quintessenz zum Ausdruck bringt. Fand ich irgendwie interessant.
Ist auch interessant. Metropol, das ist ein mit immenser Sorgfalt durchdachtes und ausformuliertes Buch. So hat man zumindest als Leserin beziehungsweise als Leser den Eindruck, in dem nichts, aber auch überhaupt nichts dem Zufall überlassen bleibt. Das gilt folglich auch für den Schlüsselsatz oder besser Schlüsselhalbsatz des Romans, der ziemlich am Ende Ihres Buches Eugen Ruge auf Seite 404 steht. Dort heißt es, dass Metropol eine Geschichte darüber sei, ich zitiere, was Menschen zu glauben bereit, zu glauben imstande sind. Es steht da Menschen. Es steht nicht da verbohrte kommunistische Parteisoldaten und Berufsrevolutionäre. Inwiefern, Eugen Ruge, ist diese Verallgemeinerung, die also nicht bloß in die 1930er Jahre, sondern durchaus auch ins Heute zielt, eigentlich Programm?
Na gut, die Geschichte ist auf jeden Fall keine Allegorie oder irgendwie eine Parabel oder sowas. Es geht schon tatsächlich um den Stalinismus und es ist die Geschichte meiner Großmutter und dieser beiden anderen Personen. Dabei bleibe ich eigentlich auch, ja. Aber dennoch ist es so, dass zum einen hat mich die Gegenwart in gewisser Weise schon ermutigt, das zu schreiben. Und zum anderen entdecke ich auch selbst, auch nach der Niederschrift oder während der Niederschrift, seltsame Parallelen. Ich gebe Ihnen vielleicht mal zwei Beispiele. Kurz nachdem der Roman erschienen ist, erreichte mich der Brief einer Mitbürgerin, die ja auf irgendwie sehr verschlungene Weise mit Otto Borg bekannt ist. Man muss mal wissen, Otto Borg ist jemals ein Verlagschef, mit dem die Figur meiner Großmutter, ich sage die Figur, weil natürlich ist es irgendwie nicht identisch mit meiner Großmutter, eine Affäre hat, ja. Diese Affäre, von der habe ich erfahren, weil Borg wird irgendwann später denunziert und dann taucht in so einem Dokument, taucht zu der politischen Denunziation auch diese Denunziation noch auf. Und Affären hat er also auch noch. So, und jetzt kriege ich einen Brief, wo diese Dame mir schreibt, es würde sie erschüttern, besonders in Zeiten einer seit Jahren geführten öffentlichen MeToo-Debatte, dass also diesem Verwandten diese Affäre unterstellt wird und so weiter, nicht? So, das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, da hole ich mal ein bisschen weiter aus, aber Sie werden sehen, wo ich ankomme, die Kunstwelt. Es gibt einen amerikanischen Künstler, der heißt Sam Durant. Er beschäftigt sich seit langem mit der Todesstrafe in Amerika, protestiert gegen die Todesstrafe. Ich kann die sozusagen die Kunst selbst nicht beurteilen. Aber der hat auf der Documenta, ich glaube 2017, aber da bin ich jetzt nicht sicher, hat er ein Gerüst gebaut aus verschiedenen Galgenmodellen. Aus Modellen verschiedener Galgen, die bei Hinrichtungen in den Vereinigten Staaten eine Rolle gespielt haben. Unter anderem von dem berühmten John Brown oder bei der Hinrichtung verschiedener Arbeiter nach den Chicagoer Unruhen von 1800 irgendwas. Aber auch einen, der erinnert an die Hinrichtung von 38 Dakota. So, und dieses Kunstwerk wurde dann gebrandmarkt als Verhöhnung des Völkermords an den Dakota. Und das Verrückte ist jetzt, das klingt ja in unseren Ohren eigentlich schon verrückt genug, aber das Verrückte ist jetzt, dass der Künstler das auch bald selbst einsah und anfing, Selbstkritik zu üben und sich selbst zu beschuldigen und mit der Vernichtung seines Kunstwerks also einverstanden war. Also da sieht man zum Beispiel in beiden Fällen Parallelen. Parallelen beispielsweise zu meiner Großmutter, die dann eben bei dieser Selbstbeschuldigung ankommt, nicht? Also ganz allgemein würde ich sagen, wenn man so mal bedenkt, woran man ideologische Erscheinungen erkennt, ja, da gibt's für mich persönlich so ein paar Stichworte. Nicht? Das eine ist vielleicht das Denken in Moralkategorien, nicht? Dass man also von richtig und falsch oder gesetzlich oder ungesetzlich meinetwegen auch, dass man übergeht zu den Kategorien gut und böse, nicht? So, wenn jemand böse ist, dann kann man den natürlich mit vollem Recht und mit reinem Gewissen denunzieren, anprangern, nicht? Das Böse lässt sich auch ausgrenzen aus dem eigenen Ich. Also böse sind natürlich immer die anderen und ideologisch sind natürlich auch immer die anderen, nicht? Nicht wir selbst, das ist klar. Diese Ausgrenzung findet dann übrigens auch in der Sprache statt. Ist auch interessant, auch eine interessante Parallele. Nicht nur, dass es also bestimmte Sprachregelungen gibt, also aus der DDR sind die mir noch sehr gegenwärtig, aber diese Sprache ist auch auf eine Weise beschönigend immer. Die versucht, Konflikte zuzudecken, nicht? Das passiert nicht auf dieselbe Weise heute wie damals, aber es passiert auf irgendeine Weise, nicht? Interessant ist auch, es hängt vielleicht damit zusammen, dass so Bekenntniskulturen immer mit einem Über-Ich zu tun haben, dass er ihn immer kontrolliert, dass Ideologien meistens humorlos sind, also Humor an Humorlosigkeit auch leiden. Das ist auch etwas, was ich wiedererkenne, ja. Und auch lustfeindlich übrigens, nicht? Sind auch lustfeindlich, weil auch diese Instanz eben eine Rolle spielt. Aber eben vor allen Dingen, wo sozusagen bei mir, wie soll ich sagen, es geklingelt hat, gewissermaßen ist es eben diese Stelle, wo Selbstbeschuldigung einsetzt, als die einzige Möglichkeit, sozusagen sich dem Druck dieser Bekenntniskultur anzupassen.
Lassen Sie uns nochmal zum Buch zurückkehren. Wenn man sich Ihre Figuren vor Augen führt, Charlotte, Hildetal, Wassili, Wassiljewitsch, Ulrich, sieht man Beispiele dafür, wie infektiöses Wissen neutralisiert werden kann, wie das geht, ja, wie es selbst dann geht, wenn dafür ganz unglaubliche Verrenkungen notwendig sind. Und es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Spielarten eines erkenntnisabwehrenden Immunsystems. Was glauben Sie, woher kommt diese verrückte Fähigkeit, Zweifel zu unterdrücken und sich einzuschwören, entgegen allem Augenschein, entgegen aller persönlicher Erfahrung?
Naja, es ist ja auf jeden Fall irgendwie eine Intelligenzleistung, nicht? Würde ich sagen. Also ich glaube, das hat viele Gründe. Ich bin auch kein Psychologe und kein Philosoph, aber nenne mal eine Sache, die mir sehr wichtig scheint. Das ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nicht? Wir sind ja soziale Wesen. Wir sind allein, sind wir nichts. Unser Ich erscheint ja nur in der Gemeinschaft, nicht? Und das ist so wichtig, denke ich, dass es unter Umständen sogar wichtiger sein kann als das Leben, wie übrigens auch die Geschichte des Stalinismus beweist, die Geschichte dieser Schauprozesse. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Aber auf jeden Fall ist der Wunsch und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit in diesem Sinne, ist, glaube ich, eine unglaublich starke Triebkraft.
Ihre Roman-Charlotte Eugen Ruge, die als Parteisoldatin ihren Halbgott Stalin anbetet, die ist ein Musterbeispiel für ideologische Verblendung. Aber, und jetzt komme ich noch einmal auf den Halbsatz, auf Seite 404 zurück, nämlich, dass Metropol eine Geschichte ist über das, was Menschen zu glauben imstande, was Menschen zu glauben bereit sind. Sie erzählen also, würde ich sagen, nicht nur, und Sie haben es ja eigentlich eben auch bestätigt, nicht nur von einem sehr speziellen Fall historischer Blindheit, ideologischer Scheuklappen, Charlotte und nicht nur Sie, das sind Beispiele für eine extreme Ausprägung dieses Modells, eines Modells, das sich nicht auf den Durchschnitt stützt, sondern gerade diesen sehr besonderen Sündenfall zum Ausgangspunkt für die Generalisierung nimmt. Die immer wieder hart erarbeitete Blindheit kommunistischer Kader, was macht sie trotz ihrer Zuspitzung zum provozierenden Exempel?
Ja klar, es gibt natürlich auch völlig andere Ideologien und jetzt im Augenblick setzen wir uns ja sehr stark auch mit dem rechten Rand unserer Gesellschaft auseinander und das mit gutem Recht. Das ist aber irgendwie nicht so meine Klientel, wenn ich mal so sagen darf. Und das sind nicht vor allen Dingen die Figuren, mit denen ich mich hier im Roman ja beschäftige. Diese Figuren sind eben gerade, ja, das sind linke Intellektuelle. Das sind Menschen, die nichts Geringeres als die Befreiung im Grunde der Menschheit im Sinn haben, nicht? Das sind Menschen, die auch, das ist eben nicht der Mob, nicht? Sondern das sind Menschen, die denken auch, die haben eine wissenschaftliche Weltanschauung an ihrer Seite, nicht? Ganz wichtig, ne? Die dachten auch schon, so wie wir heute denken, dass sie jetzt sozusagen am Ziel des Denkens angekommen sind, nicht, dass sie jetzt im Besitz dieser wissenschaftlichen Weltanschauung, dass sie jetzt endlich wissen, wie die Welt funktioniert und was man zu tun hat und so, nicht? Und auf diese Weise sind uns diese Menschen irgendwie natürlich auch nah und uns viel leichter zugänglich und verständlich als andere, nicht? Also vielleicht muss man hier auch nochmal auf dieses Beispiel Feuchtwanger zu sprechen kommen. Das spielt ja im Roman eine Rolle, nicht nur für Wassily Wassiljewitsch Ulrich, sondern auch zum Beispiel für diese Frau, die meine Großmutter ist. Natürlich, also Feuchtwanger hatte keine Repressionen zu fürchten. Feuchtwanger wohnte zu dieser Zeit im französischen Exil. Der war ein weltberühmter Schriftsteller. Dem konnte also wirklich niemand was. Auch Stalin konnte ihm gar nichts, nicht? Und dennoch hat Feuchtwanger, trotz all seiner Intelligenz, trotz all seines Wissens, er konnte ausländische Zeitungen lesen, er konnte die Pannen der Prozesse dort nachlesen eigentlich, die passiert sind. Trotzdem hat Feuchtwanger es fertiggebracht, ja jetzt in der Sprache von Wassily Wassiljewitsch Ulrich, das zu glauben, was er eben glauben wollte, nicht? Und das ist interessant, dass sozusagen, dass die Dummen, sage ich jetzt mal, irgendwelchen Unsinn glauben, nicht? Akzeptiert man noch halbwegs. Aber auch die Klugen sind in der Lage, großen Unsinn zu glauben.
Nicht nur Leon Feuchtwanger, sondern auch ihre Charlotte. Das sind also letzten Endes beides Kardinalbeispiele für die allgemeinmenschliche Möglichkeit, Wirklichkeit zu verleugnen zugunsten vorgefasster Meinungen, die man nicht ins Wanken geraten lassen will. Ein Problem, mit dem wir letztlich auch in unserer Gegenwart uns herumzuschlagen haben. Für mich ist Eugen Ruges Roman Metropol eine Forschungsreise in das Innere unserer Köpfe, in die Winkel und Falten der menschlichen Existenz. Vielen Dank, Eugen Ruge, für Ihren unglaublich gegenwärtigen und mutigen Roman Metropol.
Ich danke Ihnen.
Und damit sind wir am Ende dieses Diskurses. Sie finden ihn wie alle anderen Gespräche an dieser Stelle bei MDR Kultur im Netz sowie in der ARD Audiothek. Mein Name ist Katrin Wenzel. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von MDR Kultur.